Kilometerfresser.
Oh, die hohen Töne klappen immer noch nicht.
Das klingt, das klappt nicht ganz.
4 Wochen Pause, da hätte man die ja trainieren können. Ne?
Schön, schön, dass wir uns wieder getroffen haben.
Zurück.
Es wurde mal Zeit.
Es wurde Zeit. Wir müssen direkt zu Beginn der Episode kurz hier unterbrechen und euch auf was Wichtiges hinweisen. Denn wer genau aufgepasst hat, der hat vielleicht gesehen, nächste Woche ist die 100. Episode von Die Kilometerfresser. Wir machen das hier also schon wirklich lang und wir haben versprochen, wir machen was Besonderes, haben uns jetzt was überlegt und schieben das hier an der Stelle ein. Denn nächste Woche gibt es am 12. August, einen Tag vor der Ausstrahlung der Episode, einen Livestream, den wir dann als Podcast nehmen, um euch gemeinsam einen Livestream zu bieten und auf Fragen einzugehen.
Wie der Jonas schon gesagt hat, erwarten wir euch alle ab 17 Uhr für den Livestream. Macht euch schon mal eure Fragen fertig. Wir werden fleißig versuchen, so viele Fragen wie möglich nur zu beantworten an dem Tag. Ich freue mich riesig drauf. Jonas freut sich mit Sicherheit auch sehr drauf.
Damit es für euch so cool und angenehm wie möglich ist, treffen wir uns auf halber Strecke in Würzburg, machen dort den Podcast. Ich komme im Renault Twingo gefahren und Tarek im GLC. Es sind also auch spannende Autos und wir freuen uns natürlich auf eure Fragen.
Also nochmal zum Mitschreiben. 12. August, 17 Uhr, Kilometerfresser, Livestream mit euren Fragen und unseren Antworten. Das wird echt eine geile Sache. Wir freuen uns und sagen schon mal bis bald.
Wer letzte Woche die kurze Folge gehört hat, der weiß, wir sind gerade in Hamburg.
Jo. Und sitzen in einem Volvo EX60.
Den haben wir heute auf Herz und Nieren verglichen.
Ja, du, besser gesagt. Du hast ja den BMW EX3 dabei.
Genau.
50. Und ich habe in meinem Part die Autobahnfahrt quasi nur festgehalten und Ladezeit. Du machst den kompletten Vergleich.
Richtig.
Mit Software, Ausstattung und
all das. Genau.
Super, da freue ich mich drauf.
Ich bin auch echt gespannt, wie das ankommt bei den Leuten, was da so hängen bleibt, weil es sind echt nur Nuancen. Das Video ist ja jetzt schon gelaufen, ne? Aus Podcast-Sicht kamen die Videos schon. Schaut gerne rein, falls ihr es verpasst habt. Es ist echt krass. Wir standen noch vorne an der Ladesäule an, um dann auch mit ein, zwei Leuten zu quatschen.
Lasst uns darüber noch mal kurz.
Sagen wir gleich.
Wir waren bei Hamburg, Quickborn nennt sich das.
Ja.
Ionity. 12 Stalls. Eine war defekt. Daneben ein McDonald's.
Ja, mit 8 EWE Go-Ladepunkten.
Wahnsinn.
Alle waren komplett voll.
Alles voll.
Wir wollten zu Ionity, damit wir die 350 kW laden können. Und wir standen an. Du warst, glaube ich, das 6. Auto in der Schlange. Und
ich
dann kamen noch welche hinter dir.
Das waren so bei mir so gefühlt 17, 18 Minuten.
Ja. Und ganz ehrlich, ey, Ladeetikette, da standen Leute mit über 90%. Ich habe es sogar dann in meinem Vergleichsvideo gesagt, weil es mich so aufgeregt hat. Ganz ehrlich, jeder, der Elektroauto fährt und da selber ansteht, wie komme ich denn dann auf die Idee, mein Auto auf teilweise 95% hochzuziehen? Ich habe dann bei ein, zwei Leuten so die Scheibe geklopft, die so, hey, Entschuldigung, ich weiß, jeder will irgendwie vorankommen, aber wäre es vielleicht möglich, dass sie wegfahren? Sagt die eine zu mir, nee, wir müssen ja noch nach München.
Dann
in einem ID.Buzz in Hamburg. Wie will die Frau das machen? Niemals schafft sie das quer durch Deutschland.
Von Hamburg nach München.
Und es ist so schade, dass die Leute da nicht mitdenken. Und vor allem, du standest doch selber 3 Sekunden davor ja auch noch eine halbe Stunde in der Schlange. Und dazu sagen die, jetzt bin ich dran, jetzt lade ich.
Ihr Lieben, das ist ungelogen. Sowas müsst ihr mal erleben. Also du bist am Laden, 12 Stalls, wie gesagt, alles proppevoll und dann stehen da nochmal 9 Autos Schlange. Das ist doch selbstverständlich, dass es spätestens bei 80% abstecke. Ja. Und jetzt werden einige in den Kommentaren sagen, nö, wenn ich bis 100 laden muss, dann muss ich bis 100 laden.
Habe ich kein Verständnis für. Tut
ich
mir
auch
wirklich,
nicht.
Tut mir
ich
leid. Aber das kannst du ja machen, wenn du frei unterwegs bist. Aber zum einen, du bist ja selber auch schneller, wenn du nicht so lang lädst. Ne? Ja. In Gesamtstrecke
gerechnet. Dann lieber einmal kurz nochmal anhalten zum Laden.
Ja, und vor allem, wenn du davor ja selber merkst, wie blöd es ist anzustehen. Das ist doch voll ärgerlich. Also finde ich einfach schade. Und es ist nun mal jetzt Sommerferienzeit. Es sind alle Länder um uns herum am Ferien. Da waren Belgier, Niederländer, Norweger, Schweden, alle angestanden. Und dann stellen sie sich da... Also, verstehe ich nicht. Es ist echt schade einfach.
Leute.
Ist auch kein gutes Bild. Wenn da 10 Autos in der Schlange stehen zum
Laden.
Das
ist Egoismus. Seid uns nicht böse, aber das ist Egoismus pur.
Ja.
Nein, das geht
aber
nicht.
Wir hatten noch coole Gespräche da an der Ladesäule. Der Renault 5-Fahrer, der dich angesprochen hat. Und ich hatte noch mit dem Belgier gesprochen. Ja. Und der hat auch gefragt, wie sind jetzt iX3 und Volvo? Ich habe gesagt, hey, wir sind an einem Punkt, wo die Autos größentechnisch so gleich sind, dass es Nuancen sind. Das ist dann, dass der Volvo ein bisschen leiser ist. Das ist, dass beim BMW vielleicht das Infotainment ein bisschen schöner ist. Das ist, dass man hier das eine mehr mag, hier das
Geschmackssache
andere.
Eigentlich.
Es ist einfach nur noch eine Geschmackssache.
Genau, mittlerweile.
Und ist schon cool, dass man da an dem Punkt angekommen ist.
Beide mit 800 Volt Technik. Also Wer jetzt nur bei mir geschaut hat, unbedingt auch bei Jonas. Und umgekehrt, wer nur bei Jonas geschaut hat, bitte auch bei mir, um uns beide auch mal ein bisschen zu unterstützen.
Ja,
gerne auch einen Daumen da lassen.
Verschiedene Schwerpunkte setzen.
Ja.
Und weil wir natürlich auch andere persönliche Eindrücke nehmen. Ne? Das heißt, bei dir ist wahrscheinlich das Fahrwerk ein riesen Ausschlaggebender, dass es die hier, würde ich jetzt mal prognostizieren, die hier viel besser gefällt als im BMW.
1000%.
Ja, genau. Und ich finde zum Beispiel das BMW-Fahrwerk ziemlich cool, weil ich dieses sportliche, ehrliche mag.
Ja.
Gleichzeitig sage ich natürlich, dass das hier komfortabel variabler ist.
Viel komfortabler.
Aber es ist halt einfach eine Geschmackssache, wie man dann sein eigenes Auto hat.
Lass uns doch mal direkt die Unterschiede ansprechen. Hier der Volvo. Ich empfand den Volvo EX60 trotz rahmenlosen Türen unheimlich leise. Ich bin den ja die ganze Zeit gefahren, nicht? Und eben haben wir die Autos getauscht. Ich bin mit dem EX3 über die Autobahn mit 130 auf einmal, der kam mir vor wie ein LKW. Ich so, nein.
Ja.
Aber die im direkten Vergleich,
ja,
merkst du das?
Ja, ist krass. Wenn du einer aussteigst, einen anderen einsteigst, du denkst, es ist eine andere Welt. Und das, obwohl der keine rahmenlosen Türen
hat,
aber keine Akustikverglasung, nur einfach verglast.
Ja.
Und der Volvo hat halt Active Noise Cancelling. Und da kann der halt die letzten paar Sachen
aber
noch rausfiltern. Das ist schon krass.
Das führt halt zu einem Komforterlebnis bei. Ja. Was der BMW aber auch viel besser kann, das sind die Assistenzsysteme.
Ja.
Viel clever, viel besser. In der City wie auf der Autobahn genauso. Lassen die sich natürlich alles extra bezahlen, ich weiß. Es gibt auch Abo-Modelle, ich weiß. Aber trotzdem kann er das besser. Wobei die Sprachbedienung bei Volvo mit Google Gemini deutlich besser ist als bei BMW.
Na? Ich habe die Tür hier offen gelassen.
Ist die Tür auf, ja.
Kleine Zelle auf. Nee, da war einfach ein Flugzeug. Sehr niedrig. Jetzt.
Die Tür war auf.
Super, Tarek.
Geil.
Nee. Und wenn ihr Verbrauch sehen wollt, der Volvo war innerstädtisch deutlich sparsamer, aber die Werte gibt es in den Videos.
Genau, schaut in den Videos an. Genau. Und der Volvo hat 22 Zöller drauf, der BMW 21 Zöller.
Ja, und die sind auch noch aerodynamisch optimiert.
Stimmt.
Diese hier nicht.
Deswegen war der Verbrauch umso interessanter.
Ja, und es hat uns echt bald überrascht. Mhm. Und dann ist man wieder an dem Punkt, wo es dann fast nur drauf ankommt, welcher ist günstiger. Und da lohnt es sich wie immer, vorbeizuschauen bei
GoLeasy.
Ha, perfekt.
Hey, sind wir gut oder nicht? Perfekt eingespieltes Team.
Da könnt ihr einfach vorbeischauen, was kostet gerade der EX60 und was der EX3. Könnt das vergleichen über alle Leasing-Plattformen hinweg und bekommt euren besten GoLeasy-Preis und habt dann einfach einen Wert und da wisst ihr, das ist
genau
dann im Internet
einfach. Wichtig zu erwähnen, GoLeasy macht nicht die Preise selbst. Er vermittelt für euch die besten Leasingangebote deutschlandweit von den größten Leasinganbietern. Und es ist halt eine Suchplattform im Internet und vergleicht nach euren Suchkriterien.
Halt, ne? Kann denen ja egal sein, wo ihr landet.
Eben.
Hauptsache,
eben,
ihr habt den günstigsten Preis. Und deswegen ist es halt ein cooler Partner hier im Podcast. Und deswegen bewerben wir den sehr gern, weil es halt für euch das Suchen einfacher macht. Ihr da erst zu, was gibt's alles?
Autoscout,
mobile.de,
Leasingmarkt, ne? Und was weiß ich.
Wenn du da einmal durch bist, gehst einfach zu GoLeasy und fertig.
Vor allen Dingen bei GoLeasy, das wird jetzt ein bisschen länger, aber komm, geht auf uns. Bei GoLeasy findest du auch Händlerangebote, die man sonst im Internet explizit suchen muss.
Mhm.
XY-Händler in Hamburg machten gerade eine Leasingaktion.
Ja, genau, was sie natürlich nicht irgendwo bei Autoscout dann
genau
reinwerfen.
Genau, findest du nicht.
Das stimmt.
Ja, deswegen. So.
Danke für die Unterstützung. Muss man erwähnen. Jetzt, Tarek, was ist passiert in der letzten Zeit? Ich habe den Kommentar der Woche mit. Warte, bevor du dir Luft holst und jetzt ausholst. Und ich habe dir den geschickt. Der war nämlich wirklich witzig. Das war Männerhumor vom Feinsten. Aber das hauen wir jetzt hier mal vom raus.
Ja.
Du hast dein neues Auto vorgestellt. Ihr habt ein Abholvideo gemacht.
Ja,
und darunter habe ich kommentiert. Herzlichen Glückwunsch, blablabla, ne, was man so schreibt. Und dann hat einer geschrieben, jetzt hat der Tarek wieder den längeren. Aber ist ja auch nur 1 Zentimeter. Und dann der i5 im Vergleich zum P7. Also, Tarek, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das ist jetzt endlich geklärt. Du hast den längeren. Der P7 ist nämlich 1 Zentimeter länger als der BMW i5. Und das ist krass, weil der i5 ist ja mit 5,6 Meter schon echt ein langes Auto. Und dachte sich, Tarek, nee, für Kölner Innenstadt ist das doch super.
Ja, richtig. Ich habe den längeren, Jung.
Erzähl mal, wie kam es zu der Entscheidung, P7 Plus zu
fahren? Nach der ersten Fahrveranstaltung mit dem P7.
Ich kenn's doch. Du, mir musst du erzählen. Ich habe ja Tareks Grinsen damals gesehen. Wo war das, in Barcelona?
Weiß ich nicht mehr. Ja,
also, irgendwo im Ausland. Da haben wir auch Podcast aufgenommen. Und da war mir das schon klar, dass das Auto wird. Aber erzähl mal den Leuten so ein bisschen.
Nee, das ist, warum? Optik ist immer Geschmackssache, das ist immer subjektiv, natürlich. Aber Preis-Leistung.
Mhm.
Es ist einfach Preis-Leistung. Und wenn ich sehe, was das Auto alles bietet, sogar teilweise Sachen, was der Volvo hier nicht bietet, ist wirklich so.
Ja, aber erstmal genau an dem Punkt, weil ich habe es Tarek vorhin auch schon gesagt, er muss jetzt aufpassen, dass er nicht in jedem Video sagt.
Nein.
Aber du kriegst es ja im P7 Plus auch. Aber es ist ja so. Es ist ja auch, hier im Podcast kann man so sagen, aber es ist ja auch in gewissermaßen ein Lob für das Auto, wenn du eigentlich in jedem anderen Video sagen könntest, egal was du testest, aber der P7 hat es auch.
Ich sag's nicht in den Videos, werde ich auch nicht tun. Ich bin halt nicht so ein Fanboy oder so. Ich werde vor allen Dingen auch berichten, wenn mal was nicht gut läuft.
Aber du könntest es locker werden mit den Daten, die der hat.
Das kann man locker. Ja, das Auto verführt einen einen dazu, ein Fan zu werden und vor allen Dingen alles andere schlecht zu finden. So wie es eine seinerzeit die
Tesla-Fanboys gemacht
hat. Genau. Ja. Und werde ich aber nicht tun, weil die Videos sagen schon alles, meiner Meinung nach. Und die Kommentare auch. Fahrt einfach Selbstprobe. Und zum Thema Auto aus China kaufen, du Verräter, deutsche Arbeitsplätze. Gut, der BMW iX3 wird in Ungarn gebaut. Und
der hier in Schweden?
Der hier in Schweden. Aber chinesischer Holding. Was ich sagen möchte, in der heutigen Welt ist das alles so ein bisschen vermischt. Und für mich, ich bin 50 Jahre alt, ich kenne noch die Zeiten mit Gorbatschow, mit Ronald Reagan, Kalter Krieg, jeden Moment kann der Atomkrieg ausbrechen. Es gab immer einen Staatsfeind. Es wurden uns immer Staatsfeinde hingesetzt. Aber die Realität sieht immer ein bisschen anders aus. Die deutschen Hersteller, die haben in den letzten 20, 30 Jahren über 70 Millionen Autos in China an Chinesen verkauft. Die haben Milliarden verdient. Ja? Allein BMW hat 8 Millionen Autos in China an Chinesen verkauft. Und warum dürfen die Deutschen das jahrelang machen? Sich eine goldene Nase verdienen? Warum dürfen die Chinesen das heutzutage nicht mehr machen? Die werden subventioniert vom Staat, ist mir vollkommen bewusst. Aber wenn ich ein Budget, ein einfacher Mann, der 3.000 Euro im Monat verdient. Ich habe ein Budget für ein Auto. Ich kann mir endlich einen Neuwagen leisten. Und ich bin bereit, so 40, 35, 45.000 Euro maximal auszugeben an Budget. Und da kommt Audi, da kommt BMW, da kommt Volkswagen. Für das Budget mit bestimmten Modellen. Und da kommt dann sowas wie ein XPeng P7. Da gucke ich doch nicht in die Weltpolitik. Da gucke ich doch erstens in mein Sparbuch und da gucke ich, was kriege ich dafür. Und wenn ein deutsches Auto für das gleiche Geld was Besseres oder zumindest was Ebenbürtiges geben würde, würde ich auch ein deutsches Auto kaufen. Weil die auch nun mal ihre Vorzüge haben und so weiter. Aber nein, so ist es leider nicht. Und das sind so meine Intentionen in der Sache. Und ich sehe das nicht so aggressiv und nicht so fanatisch, weil China ist schon längst in der Weltwirtschaft mit dabei. Unsere Klamotten, deine Uhr, dein Handy, hier diese Mikros, die Kamera, wo wir reinsprechen.
Dieser, ja, die nicht.
Die nicht, aber hier, das hier.
Deine, ja? Das auch nicht.
Ja.
Ja, wenn wir schlechte Beispiele.
Nein. Na, doch. Also 80% ja, alles Sachen im Alltag kommt aus China. Ihr könnt China, all diejenigen, die dann kommentieren, du zerstörst deutsche Arbeitsplätze, dann müsstest du eigentlich in der Steinzeit leben und draußen mit nackten vier Wänden, so ungefähr.
Oder andersrum halt, viel, viel mehr Geld ausgeben. Weil, ja. Und das ist ein Punkt, den muss man immer wieder verstehen,
ja.
Bei Dingen wie einem Smartphone oder bei sowas wie Mikrofon oder so, da ist es uns ja nicht so bewusst. Ne? Also da weißt du, es kommt aus China und fertig. Aber überleg dir mal diesen Aufschlag, den du zahlen musst für ein deutsches Auto, das in Deutschland hergestellt wird. Hättest du den gleichen auf dein Smartphone, auf diese ganzen Equipment-Sachen, die wir nutzen, wäre das Gleiche, würden die Leute auch drüber nachdenken. Dadurch, dass es da aber gar nicht in Relation steht und dadurch, dass da jeder sagt, ah ja, nehme ich halt das, ist die Frage gar nicht. Ja. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du kaufst ein Smartphone, was in Deutschland hergestellt ist, frag dich doch mal, was das kostet mit deutschen Arbeitspreisen. Also, man ist da natürlich schon sehr in seiner Bubble und beim Auto sagt man dann, nee, da nicht. Bei allen anderen Sachen macht man die Augen zu. Ist halt eine persönliche Entscheidung.
Außerdem, Jonas, viele wissen das vielleicht nicht, die jetzt kürzlich dabei sind bei mir auf dem Kanal. Unser erstes E-Auto war ein ID3, gebaut in Deutschland. Und ich habe das Ding damals schon geliebt und ich stand zu ihm, egal mit der grottenschlechten Software. Und
da musste man wirklich ein großes Herz haben.
Ja, und deswegen mag ich den ID3 immer noch heute. Ja, die ID-Modelle allgemein. Es ist ja nicht so, dass ich was gegen die deutschen Hersteller habe. Ich bin der größte Audi-Fan, den es gibt. Aber trotzdem gucke ich, was gibt es für das Geld? Was bekomme ich? Und der XPeng P7, XPeng allgemein, ist meiner Meinung nach momentan die beste chinesische Marke, die den Deutschen am nächsten kommt. Auch mittlerweile, was die Assistenzsysteme angeht. Ja, ist wirklich so. Allein schon die Software-Updates und so weiter. Aber
Alles dazu im Detail seht ihr auch bei Tarek im Video.
Genau.
Wir wollten nur kurz darauf eingehen, um auf den Kommentar zum einen einzugehen, zum anderen, um so ein bisschen euch abzuholen, was in den letzten Wochen passiert. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, freue mich auch schon auf Vergleiche. Ich hoffe, da steht bald ein ID7 vor der Tür, weil das wäre ein Vergleich, auf den ich mich sehr freuen
Selbstverständlich
würde.
Selbstverständlich ist das geplant.
Sehr gut. Auch Sachen wie ein A6 könnte ich mir vorstellen. Können wir mal gucken. Also es gibt viele Modelle, wo ich mir vorstellen könnte, dass das Sinn machen kann. Du bist natürlich auch wieder durch die Größe in dem Segment, wo du dann immer gucken musst, okay, du musst diesen Kompromiss halt eingehen wollen. Klar, du kannst jetzt einen i5 nehmen, ne? Aber ein ID7 ist schon wieder 10 cm kürzer. Aber das haben wir bei allen Themen. Das ist ja auch genauso, um da den Bogen zu spannen. XPeng hat ja jetzt auch den L03 vorgestellt. Da war ich auf der Präsentation, du warst im Urlaub. Und Das ist genau das Thema. Da kriegst du ein Auto, was so groß ist wie ein Model Y, was einen echt vernünftig großen Akku hat mit 58 oder 72 Kilowattstunden. Du hast da 400 Volt, aber trotzdem 200 kW Ladeleistung. Also wirklich ein super Package. Bist aber halt wieder in der Größe von einem Model Y. Und du bist halt preislich in dem Bereich von einem ID. Cross von VW mit dem mittleren Akku, mit dem großen Akku. Wenn du ihn halbwegs gut ausstattest, bist du gleich, hast du eine Preisparität. Das ist einfach so. Du hast halt nur ein viel größeres Auto. Und das war auch bei mir in den Kommentaren zu lesen. Haben viele gesagt, krass, was du für dieses Geld bekommen kannst. Andere haben aber gesagt, ich will nicht so ein großes Auto. Und ich verstehe beide Seiten voll und ganz. Und das ist auch das, was wir immer besprechen. Es fehlt jetzt noch in diesem China-Europa-Vergleich irgendwie so einen chinesischen Kleinwagen. Aber das ist halt nichts, was die Chinesen per se jetzt in Europa gut an Mann kriegen oder gerade flächendeckend hinbekommen. Und das macht dann halt auch einen großen Unterschied, da diesen Ansatz finden zu können. Wir sind jetzt bei Geely zum E2.
Ja.
Das ist ein kleiner Chinese. Das wird spannend. Aber sonst gibt es da jetzt nicht so viel.
Lass uns mal 2 Jahre noch abwarten, weil die Zulassungszahlen, die wir jetzt kennen, die haben keine Aussagekraft, meiner Meinung nach, was die chinesischen Marken angeht. Mein Händler, mein Xpeng-Händler, hat zu mir gesagt, wer sich heute ein Xpeng bestellt, egal welches Modell, wird dieses Jahr keins mehr bekommen.
Das ist schon krass. Ja. Aber Xpeng hat uns ja, beziehungsweise Bernhard im Podcast auch hier auf dem Kanal gesagt, dass Xpeng ja nicht das Ziel hat, eine riesige Volumenmarke in Europa zu sein.
Die laufen aber in die Richtung.
Das laufen sie, aber das ist eine subjektive Wahrnehmung von uns, vor allem jetzt auch von dir, von den Kommentaren und so. Wir müssen jetzt mal warten, was auch Ende des Jahres beispielsweise genau. Zulassungszahlen genau. angeht, dass man einfach mal einen Überblick bekommt, genau. wo stehen die eigentlich. Weil wir in der Elektrobubble sehen, da kommt das Modell, da kommt das, genau. da kommt das. Wir sehen, man guckt ja auch mit einer anderen Brille. Ne? Ich habe jetzt auch in Skandinavien viele G6-Modelle gesehen, viele G9, die fahren da wirklich flächendeckend rum. Trotzdem schauen wir halt mehr danach. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist Ende des Jahres tatsächlich an Zulassungszahlen.
Ende nächsten Jahres, dann wird sich das besser widerspiegeln.
Ja, aber guck mal, der G6 zum Beispiel ist ja jetzt seit Anfang diesen Jahres schon drin. Der
ja, G9 aber auch. Dieser Hype geht jetzt erst los.
Und das ist halt die Frage. Und ja. da muss man dann jetzt so ein bisschen das referenzieren,
abwarten.
Auch vom Volumen, um einfach
einschätzen zu können,
wo man landet.
Ja, ich bin wirklich selbst gespannt. Und wie gesagt, ich werde auch über alles Schlechte berichten. So ist es ja nicht. Wenn mal was Schlimmes passieren sollte. Ja. Wenn ich liegen bleibe, wird das gezeigt. Wenn er abgeschleppt wird, wie mit dem Ford oder mit dem Kia damals, habe ich auch alles gezeigt. Ja. ECCU, keine Ahnung, alle Geschichten. Ich freue mich auf die Zeit.
Ja, und es ist ja auch spannend, das mal aus nächster Nähe zu sehen und nicht genau. nur aus diesen eine Woche Testphase oder Fahrveranstaltung. Genau. Das ist ja
und
auch wichtig.
Und eins muss ich auch hier noch loswerden. Viele sagen immer, in der Versicherung sind die extrem teuer. Nein, mein Händler hat mir ein Angebot gemacht. Momentan hat Xpeng zusammen mit der Arval, das ist die Versicherung, ein Package. Ich zahle 90 Euro für Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung, monatlich 90 Euro. Einfach pauschal.
Was verglichen mit der Leasingrate, die Xpeng teilweise ermöglicht, relativ viel ist. Was verglichen zu anderen Autoversicherungen nicht viel ist.
Eben.
Ne, muss man sehen. Und das Coole ist, wenn es über einen Händler kommt, ist es ja auch nicht aufgrund einer Schadensfreiheitsklasse.
Und Jonas, soll ich dir was sagen, wo mein Kia EV6 lag? Zuletzt. Das ist der Wahnsinn. Der lag fast bei 3.000 Euro jährlich.
Das ist schon krass.
Ja, das war verrückt. Weil auch aufgrund von diesen ganzen Klauengeschichten.
Wir zahlen auf unseren BMW 150 Euro im Monat.
Ja, siehst du mal.
Und das aber auch nur, weil es über BMW selber ist.
Ja.
Hätte ich den auf mich oder auf die Firma versichert, wären es auch über 2.500 Euro gewesen.
Habe ich ja mit dem Xpeng Schnäppchen gemacht.
Ja.
Ist so.
Ja, musst du, deswegen eigentlich. Aber es ist natürlich immer in Konstellation zu sehen. Mhm. Aber ist schon krass.
Ja.
Was ging sonst so? Ihr wart mit dem EV5 bis in Sardinien.
Ich habe genug geredet. Erzähl du erstmal. Okay. Du bist ja jetzt auch Schweden gekommen.
Ich komme gerade aus Schweden. Wir haben so Workation gemacht, waren mit dem iX3 in der Heckbox und Kind und Kegel unterwegs. Waren fast in Göteborg. Sind jetzt stand hier in Hamburg bei 2.500 Kilometern in Summe. Haben noch ein bisschen was vor uns, müssen ja nach Augsburg zurück. Und ich finde es cool, wir machen das so einmal im Jahr, also wirklich so ein Langstreckentest, wirklich mit Fokus da drauf, wo fährt man hin, wie macht man es. Ist jetzt nicht so einfach wie bei euch, dass man immer sagt, man steigt ja, schnell ein,
kind
fährt los.
Kind
musst du mehr organisieren und machen und deswegen bin ich dankbar, dass wir es hingekriegt haben, auch jetzt dieses Jahr wieder.
Du musst ja auch bei dem Bleiben immer gucken, ne? Das muss ja auch passen.
Voll, es muss einfach passen. Du musst gucken nach Hotels, du musst gucken nach Wohnungen, du musst dann alles. Irgendwie so einen Pausetag einplanen, dass du nicht nur arbeitest. Also es ist wirklich viel dahinter. Müssen auch Frau und Kind mitmachen, muss man auch ehrlich sagen, ne? Weil es ist ja dann schon hauptsächlich Arbeit. Aber es ist schon cool, das so machen zu können. Wir waren letztes Jahr mit dem A6 in Kroatien, haben das damals gemacht, waren das Jahr davor mit einem ID. Buzz in Schweden und jetzt halt mit dem iX3. Ich fand es spannend, mit so einer Heckbox mal zu fahren. Mhm. War für mich einfach mal was Neues. Haben da von Thule eine gekriegt und haben mal geguckt, was da so passiert. Mhm. Und es ist echt krass, weil du kaum mehr Verbrauch hast. Mhm. So, man kennt es ja oben drauf, Dachbox bis zu 10-20% mehr. Das ist schon heftig, wenn du überlegst, gerade so A6 damals hat jetzt nicht die Riesenreichweite. Wenn da so 20% wegfallen, da stehst du schon oft beim Laden. Und jetzt, der fährt trotzdem über 500 Kilometer mit dieser Box hinten drauf. Und 21 Zoll. Also es ist schon krass zu sehen. Macht wahnsinnig viel Spaß. Und es war ein cooler Trip, um das so mal zeigen zu können. Mhm. Und dann auch den ganzen Alltagstest. Es wird nur ein Video. Ich habe mir erst überlegt, mache ich so einen Langstreckentest plus das. Aber ich finde so, ganz ehrlich, wenn du über 500 Kilometer am Stück kommst, dieser Langstreckentest-Aspekt wird ja immer uninteressanter. Und das ist dann so wenigstens ein
kommt
gesamtes...
Kommt doch mal was für ein Auto. Wenn du einen Fiat 500 nimmst, dann wird das interessant.
Aber ne, mit dem Autos, BMW. Eben. Und deswegen kann ich dann nicht einfach ein gesamtes Video. Das geht dann vielleicht so 30, 35 Minuten. Hat ein wirklich sehr umfangreiches zu diesem Auto. Ich glaube, da gibt es noch nichts in der Detailtiefe auch viele Sachen jetzt in dem Zeitraum nochmal mitbekommen, einfach die man davor noch nicht so gesehen hat. Und es ist schon echt cool.
Was ist das Allermeiste, was dir am meisten gefällt, also beim iX3? Was dich am meisten beeindruckt hat, jetzt bei den 2.500 Kilometern?
Die Assistenzsysteme.
Ja.
Es ist wirklich wahnsinnig gut. Du kannst mit dem Auto interagieren. Ja. BMW nennt das Symbiotic Drive. Und ich kann mich da echt nur wiederholen, habe das, glaube ich, im Video auch 10-mal gesagt, oder wie cool das ist. Der Assistent ist drin. Und mit Hackbox kannst du nicht dieses Hände wegnehmen. Ne? Hm. Das geht ja in Deutschland bis 130 km/h. Geht in Schweden zum Beispiel gar nicht. Habe ich noch ausprobiert. Geht nicht in allen Ländern Europas, weil es nicht überall homologiert ist. Aber wenn du das als mit dieser Hackbox im normalen Assistenzsystem nutzt, dann kannst du einfach während des Fahrens leichte Lenkeingriffe machen. Der Assistent bleibt drin, hält weiterhin die Spur. Du kannst beschleunigen, machen die meisten, hält weiterhin die Spur. Du kannst aber auch bremsen. So, der Assistent ist drin, du bremst und trotzdem bleibt das System drin und macht es danach wieder weiter. Und das ist so schön, weil es gibt einfach Situationen, so ein Stau oder es wird C-Fliesen davor. Du siehst schon, bei 10 Autos gehen die Bremslichter an, der Assistent bremst aber noch nicht, weil der Abstandstempomat halt einfach noch nicht diese Verringerung vom Abstand erkennt. Das heißt, du fährst viel zu schnell auf die zu, weil die Systeme das nicht schnell genug regeln. Dann gehst du leicht auf die Bremse, weil du merkst, für mich wäre es jetzt schöner. Und du musst danach nicht nochmal aktivieren. Oder du kennst ja bei manchen Assistenten, du gehst so auf die Bremse.
Zack, reaktiviert. Nee,
auch ganz oft, du bremst und dann fällt auch erstmal so
ja,
rein.
Ja, genau.
Wie nervig, weil die Rekuperation einsetzt.
Genau.
Ist ja nicht. Du bremst leicht, der bleibt im System, der fährt einfach weiter und hält dann den Abstand.
Oder du musst nicht bremsen. Ich habe eben hier im Stadtverkehr noch ausprobiert. Wir haben die Autos kurz getauscht. Du kannst auch gegenlenken ein bisschen.
Ja, ne? Und der lässt es trotzdem.
Der lässt das zu und der Lenkassistent bleibt trotzdem weiterhin aktiv. Genial. Und
von den Assistenzsystemen, auch von der Souveränität, wie kontinuierlich die das machen. Aber dem gefolgt würde ich dann sagen, ich liebe dieses Display-Setup. Wirklich, die Leute haben sich ja den Mund drüber fusselig geredet, aber ich finde, nach der Zeit jetzt, dieses Setup mit diesem großen Panoramic iDrive von in der Windschutzscheibe und diesem, sei es schräg, Mitteldisplay, es funktioniert perfekt. Du hast alles im Blick, was du brauchst. Du kannst es schön personalisieren. Du kannst übers Lenkrad schnell die Ansichten wechseln. Es ist wirklich intuitiv.
Navi-Darstellung. Du hast recht gehabt. Habe ich eben krass, hier an der großen Kreuzung gemacht. Ja. Ich habe sogar ein Foto gemacht. Ey, die Navi-Darstellung, du kannst dich in einer Großstadt unmöglich verfahren oder an einer großen Kreuzung. Der zeigt dir jede einzelne Spur, aber auch richtig detailliert an.
Also Wahnsinn. Und nicht nur so im Pfeil, weil manche Hersteller, auch Mercedes zum Beispiel, zeigt dir an, du bist in der Spur, du musst aber auf die. Der BMW macht dir die Karte groß, zoomt rein.
Ja.
Zeigt die Häuser dreidimensional an, zeigt dir alle Spuren, wie sie auch auf der Straße sind und zeigt dir deinen Fahrweg. Das heißt, gerade hier in Hamburg, da musst du manchmal so von der rechten auf die mittlere, dann nochmal nach rechts, aber dann nach links. Und du siehst genau den Verlauf, kannst bei einer roten Ampel kurz drauf schauen, weißt, wo du hinfahren musst. Und ich wette mit dir, ich wäre heute das eine Mal in den Tunnel gefahren, wo ich es hätte nicht machen müssen, wenn es nicht so gewesen wäre.
Glaube ich dir.
Und das ist so einfach und da merkst du in der Detailtiefe, wie gut das funktioniert.
Zu viel gelobt. Was definitiv verbesserungswürdig ist, ist der Sprachassistent.
Haut drauf.
Dauert gefühlt eine Ewigkeit im Vergleich zu anderen Autos. Hier zum Beispiel beim Volvo. Wir haben hier Gemini eingebaut mittlerweile. Und das läuft so flüssig. Du kannst dich so unterhalten mit der KI. Ich habe zum Beispiel Folgendes gemacht, Jonas. Heute, bevor wir gestartet sind.
Ist Gemini jetzt schon auf Deutsch?
Ja.
Okay.
Ich habe Folgendes gemacht. Hey Gemini, habe ich gesagt. Ne? Ich möchte nach Köln, aber bitte nur mit Ionities und bitte nur mit vielen Ladepunkten. Hat sie gemacht. Sie hat mir nicht direkt die Navigation gestartet, aber sie hat mir zum Beispiel folgende Ionities rausgesucht, entlang meiner Strecke, hat gesagt, du kannst da und da laden. Soll ich dir eins von denen in deine Route einfügen? Ey, wie geil ist das denn? Weißt du, das wird, du merkst, wie diese KI-Unterstützung auch bei den Autos, was Ladeplanung angeht, du kannst ja später irgendwann bestimmt auch sagen, hey, navigiere mich bitte nur mit EnBW, aber mit nur mindestens 8 Ladepunkten und ich hätte noch Lust auf eine Pizza.
Und das geht jetzt schon mit Gemini.
Ja.
Das ist das Coole. Dieses Kontextbezogene, das ist so wichtig mit KI, dass du eben nicht nur A und B und fertig, sondern dass du wirklich sagen kannst, ich will das, das, das,
genau.
Such mir was dazu. Genau. Und das ist doch mega. So dieses klassische, du machst eine Routenplanung, okay, ich fahre früh um 5 los, dann passt es. Aber wenn ich halt in Richtung Mittagessen komme und sage, ich hätte jetzt eigentlich Hunger, aber wir können es ja mit Laden verbinden, dann such mir doch einen Stop, wo auch gleich vielleicht jetzt nicht einfach nur eine Autobahnraststätte ist, sondern ein cooles Restaurant.
Du kannst auch sagen, such mir eine Ladestation, wo ich mindestens mit 5% ankomme oder maximal mit 5% ankomme. Das macht die dann auch. Also all solche Sachen, was für uns Autotester bis jetzt gar kein Thema war.
Ja.
Wir waren überhaupt froh, wenn wir aussuchen konnten.
Ja, aber genau das. Ne? Wir gehen dann durch 20 Filtersachen auch bei BMW. Du kannst aus 200 Anbietern filtern, aber nur über die App. Du scannst den QR-Code und dann kannst du es filtern. Ja. Aber selbst das machst du doch nicht im Alltag. Du filterst doch nicht alles. So sagst du es kurz per Sprachbefehl und fertig. Genau.
Nee, also die Reise wird spannend, die nächsten 5 Jahre.
Ja, und wie schnell das jetzt kam, ne? So von keine Routenplanung zu, ich plane die, aber wehe, du fährst schneller, dann kann ich nicht nachplanen, hinzu, willst du vielleicht noch einen Eislatte dazu,
genau, weil den gibt's nur dort. Noch ein Meckes,
ja, keine Ahnung. Das ist schon krass.
Genial, also, ne?
Wie cool das einfach gewachsen ist.
Und das können heute, deswegen tut es mir weh, wenn ich mich heute in ein Kia EV5 reinsetze, womit wir auf Sardinien waren. Mir kommt die UI so veraltet vor mittlerweile. Die Navi-Darstellung, die Filtermöglichkeiten, die habe ich gelobt vor 3 Jahren zum Himmel, weil sie damals nun mal Vorreiter waren. Ja. Weil mit Kia und Hyundai man immer seine Ladeanbieter filtern konnte. Aber heutzutage ist das nichts mehr Besonderes. Und das Ding muss schneller reagieren. Das Ding muss flüssiger reagieren und auch eine bessere Darstellung anbieten. Und vor allen Dingen dieses Mäusekino mit diesen unattraktiven Darstellungen von Geschwindigkeit und so weiter.
Und was ich ja schon immer sage, wie viel Platz du verlierst.
Damit. Ja, Mann, keine Navikarte im Display, weißt du. Head-Up-Display konnten die schon immer, aber es wird Zeit, Leute. Hallo Hyundai, hallo Kia, es wird Zeit. Naja, ihr müsst aufrüsten.
Aber wir können jetzt ja bald den Ioniq 3 fahren und da ist ja anders.
Zum Beispiel.
Und da
hat er auch dieses Android Automotive?
Der hat das neue Betriebssystem.
So wie der ID Polo und so weiter, ne?
Ich glaube schon, ja. Dann halt in deren UI, aber das ist der erste, der in dem Segment das jetzt dort kann.
Da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir werden den Hyundai Ioniq 3 nämlich in
der Türkei fahren.
In Istanbul.
Ja, okay, Entschuldigung.
Ja, Bro, wir gehen Kebab essen. Nein, wir gehen, oh, ich weiß nicht, wir gehen am Bosporus Fisch essen oder sonst was. Obwohl ich keinen Fisch mag, aber
am Bosporus. In der Türkei machen wir das.
In der Türkei am Bosporus.
Da angel ich dir noch selber.
Ja, genau.
Tarek, apropos Angeln und Meer, wie war es auf Sardinien?
Sardinien bietet traumhafte Strände, aber kaum Kultur. Wer wirklich Strandurlaub machen will vom Feinsten, muss sich unbedingt vorher informieren. Wir haben ein Fazitvideo gemacht mit Nas. Ich habe gestern bis 1 Uhr nachts das Video noch geschnitten, damit es heute Sonntag online geht. Schaut es euch an. Wir geben euch goldwerte Tipps für alle, die nach Sardinien irgendwann wollen. Wirklich goldwerte Tipps, was wir auch jetzt anders machen würden. Aber traumhafte Strände, Jonas. Allerdings, man verschätzt sich, es ist eine riesige Insel, doppelt so groß wie Korsika und die Ladeinfrastruktur ist mau. DC-Ladeinfrastruktur ist ziemlich mau, also im Landesinneren teilweise. Mhm. Entlang der Autobahnen findest du 50er oder 75er Ladesäulen, 150er oder 300er sind sehr rar, die habe ich aber gefunden.
Ja, natürlich.
Und es ging natürlich. Wir haben auf der Insel mit dem Kia EV5 1800 Kilometer gemacht.
Das ist schon krass.
Zu allem gibt es ein Video. Es gibt ein Video von Köln bis nach Sardinien mit der Fähre. Die Fähre übrigens hat super Spaß gemacht.
Ja.
Es hat so einen Touch von einem Kreuzfahrtschiff
gemacht. Weil es so groß war?
Ja, und ohne dass es mir bewusst war, habe ich eine Suite gemietet.
Oh.
Also mit Schlafzimmer, mit Wohnzimmer, weißt du? Wie geil. Und Gäste-WC, also 2 WCs. Wie geil war das?
Wie lange wart ihr auf der Fähre?
Über Nacht.
Ja, okay.
Also um 9:30 abends ging es los. Um 10 Uhr morgens waren wir dann in Olbia.
Krass.
Also das heißt, du checkst ein, ne, gehst schön essen, gehst aufs Deck und dann gehst du schlafen, wachst auf morgens nach dem Duschen, zack, bist du angekommen.
Das ist schon cool.
Das ist richtig geil, ja, wirklich. Also für euch zum Beispiel.
Der Sarah mag keine Schiffe. Also die kriege ich wirklich nicht auf der Fähre. Keine Chance.
Okay, schade. Also uns hat es Spaß gemacht.
Vielleicht fliegen wir irgendwann mal hin, aber... Wir fahren nicht darunter.
Ja, okay, schade.
Wir sind jetzt auch hoch nach Schweden komplett Landweg gefahren. Also wir fahren dann immer über komplett
Dänemark immer
durch. Nee. Und ich mag halt auch, ich mag Brücken, sondern es ist halt cool, diese Öresundbrücke lang zu fahren.
Ja, wobei, aber so eine Fähre, Nase und ich, wir lieben das. Allein schon dieser Stress, weißt du, da sind die ganzen Typen, komm.
Ja, genau. Und dann auf 3 mm ranfahren, das ist ja.
Da haben die auch gemacht.
Das ist schon krass.
Ey, Signore, guck mich an, sagt dir so eine, hinter mir so eine Frau. Signora, guck mich an, sagt er. Ne? Macht er so, Lenkrad einschlagen. Dann wird er noch wütend, weil die Frau überfordert ist in dem Moment. Ne? Ja. Dann hat die Frau irgendwann gelassen und der Typ so, Mama mia. Da.
Ich stelle mir das gerade witzig vor, wie das von außen aussieht. Wir sind hier so vor dem teuersten Hotel Hamburgs, glaube ich, wo die Veranstaltung stattfindet.
Und sieht doch keiner.
Und dann laufen Leute, natürlich sehen die uns. Nein. Die laufen die Leute zum Check-in durch und Tarek wirbelt hier drin rum. Dass er sich nicht mit Schokosoße einklebt, ist alles.
Was machen die Männer im Auto da? Oh Gott, guck nicht hin, Heinz, guck nicht hin.
Gieselein, Heinz. Schön, schön, Tarek, alle Klischees hier.
Ja, normal.
An alle Gisela und Heinz,
wenn alle Schwarzköpfe schauen. Türken sind und Mehmet und Ahmet, okay. Sind alle Blondinen Gisela, so einfach. Nein, Spaß beiseite.
Ah, schön.
Das ist immer das Erste, was meinem Gehirn so einfällt. Ne? Wenn ich Türken nachmache, ist der Name, der erste Name, der mir einfällt, ist immer Ahmet. Ich weiß nicht, wieso. Was ist dein türkischer Klischeename?
Ja, schon. Oder Ali.
Ali, siehst du? Siehst du?
Weil ich hatte mal einen Friseur, der hieß Ali. Das ist immer
und
so
beim Italiener ist es Luigi.
Ja. Oder Giovanni oder so.
Ja, genau. Ja, ist halt so, mein Gott.
Dank, was ging sonst noch online in den letzten Wochen? Bei mir kam ein Video zu Jeep, was keiner geschaut hat. Ja. Aber ich hatte wirklich Spaß. Ich war auf einer Fahrveranstaltung zum Kompass Allrad. Die haben nämlich den Kompass, den es ja schon länger als Elektrovariante gibt, jetzt als Allradvariante. Da ist das Auto länger. Hat eine komplett andere Schürze und Heckpartie, weil du mehr Böschungswinkel ermöglichen willst. Also wirklich viel in Richtung Offroad. Und haben extra irgendwo in der Nähe von Frankfurt im Taunus in so einem Waldstück eine riesen Offroad-Strecke gebaut. Nur dafür. Also wirklich krass, nur für diese Veranstaltung. Und da konnten wir da durch so eine Wasserlache fahren und so das Auto, dass es so hochstehende runterklappt. Also wirklich viel Offroad probieren. Lohnt sich anzuschauen, das Video. Hat nur bisher keiner gemacht.
Macht es, Leute. Komm, aus Solidarität, Mensch. Stellantis ist echt eine schwierige Sache momentan. Ich war ja beim Citroën EC3. Mhm. Ist Urban Range oder wie der heißt?
Ja, Range.
Urban Range. Mit der kleinen Batterie für 20.000 Euro und mit Rabatt und Pipapo bist du bei 13.000, 12.000 Euro. Es ist, was soll ich sagen? Ist es nur Geld oder reicht es für viele, wenn ein E-Auto euch von A nach B bringt? Oder braucht ihr auch E-Auto-spezifische Sachen, auch wenn es sehr günstig ist? Ne? Mir persönlich reicht es halt nicht, dass er von A nach B nur kann. Ein E-Auto braucht nun mal auch Sachen wie zum Beispiel Ladeplanung, auch wenn man nicht damit jedes Jahr auf Langstrecke fährt, aber trotzdem oder ein Ladefilter oder ein Lademenü.
Oder dass du entweder 11 kW oder DC laden kannst. Ist ja auch so ein Quatsch. Also sorry. Das ist halt so.
Und dann noch extra.
Ja, du entscheidest dich fürs DC-Laden, das kostet Aufpreis, ja. Aber kannst dann nicht 11 kW AC, sondern nur einphasig.
Es fiel mir sehr schwer, so positive Sachen zu finden. Ja. Er sieht gut aus, man sitzt bequem drin, man hat eine gute Übersicht. Preis ist okay, aber reicht trotzdem.
Aber Aircross ist ja ziemlich groß, da hat er echt einen großen Kofferraum. Ja.
Nee. Aber ansonsten ID Cross.
Ja.
Da sind die Kommentare sehr, sehr gespalten.
Und wir haben uns ja vorhin auch schon unterhalten, so gefühlt ist Volkswagen diesen Zug einfach zu lang.
Ja.
Geritten, sagt
geritten,
das,
nein, wie die sagt Welle.
Man, die Welle zu lange geritten. Zug. Ja. Die Welle zu lange geritten. Weil sie haben dieses Projekt vom ID Polo und ID Cross so lang gespannt, dass komplett die Luft raus ist.
Salamitaktik.
Die Leute haben keinen Bock mehr drauf.
Die haben für alles eine Veranstaltung gemacht, für alles uns eingeladen. Ja, wir zeigen das Lenkrad. Oh, wir zeigen heute das Dashboard. Oh, wir zeigen diesmal die Sitze. Wann und, soll er denn und, kommen? Hey, wann steht er bei den Händlern?
Aber ganz ehrlich, wir haben uns ja auf die Veranstaltung noch gefreut, weil wir ja endlich was zeigen wollen.
Ja.
So, wir haben wirklich bei jeder Veranstaltung gesagt, können wir kommen? Wie ist es? Bitte, wir würden gern.
Ja.
Und das ja auch nicht nur, um wieder mal bei VW zu sein, sondern wirklich, um auch euch Infos geben zu können. Weil wir halt jedes...
So argumentieren die aber auch selbst.
Ja, aber...
Die sagen ja, die Leute wollen aber wissen, in welchem Stand wir sind und wann wie was kommt. Aber Leute, gefühlt ist das eine Ewigkeit.
Und dann ist es halt ehrlicher. Du stellst eine Studie vor, die seriennah ist und sagst, hey, Ende 26 steht da beim Händler.
Genau.
Und natürlich musst du irgendwie dazwischen noch mal was kommunizieren oder so, aber dann, weiß ich nicht, dann zeig halt die Studie noch mal oder bewirb halt oder mach irgendwas oder zeig die Studie erst später. Ich weiß es nicht, wie man es besser macht. Ich verstehe schon die Vertriebs- und Marketingstrategie dahinter. Wir merken aber halt auf YouTube, dass das Interesse vom ID Cross und Polo riesig war und dass es jetzt extrem abflacht und ich bin sehr gespannt, was das in puncto Bestelleingänge und Verkäufe betrifft, weil das ist halt jetzt das, worum es ankommt. Ne? Ist es jetzt die Frage, die Leute haben die sich vielleicht schon entschieden, oder du kannst ja beide schon bestellen und sie haben einfach, brauchen jetzt nicht mehr die Infos, weil es ja eh schon alles draußen gewesen, oder ist da jetzt ein Einbruch?
So gesehen sind wir die auch gefahren. Ne? Wir sind den Epic gefahren, wir sind den ID Cross gefahren.
Der Raval steht schon beim Händler.
Raval steht schon beim Händler. Raval Raval allgemein. Guck mal, Leute, es sind auch gute Autos. Ich liebe den Raval. Nas liebt den Raval auch. Wir haben damit Langstrecke gemacht. Ne? Geht alles. Ladekurve, alles haben wir gemacht. Ne?
Aber und auch da, überleg mal, du bist bei Volkswagen, das ist der Konzern, das ist die Hauptmarke im Konzern. Mhm. Und dann hast du den ID Polo, wo wir noch nicht mal auf der Fahrveranstaltung waren. Und dann hast du den Raval, der jetzt schon
beim Händler steht.
Bei Endkunden auch schon steht. Mann. Den haben einfach Leute schon zu Hause. Ja. Wie krass das einfach ist.
Ich habe den gestern auf der Straße gesehen mit einem privaten Kennzeichen.
Aber ich meine, klar, du hast natürlich, ich habe mir das Jahr auch überlegt, du hast bei Cupra halt den Vorteil, du kannst ohne Probleme die teuerste Variante als VZ verkaufen und die Leute springen dir nicht aufs Dach und sagen, ah, oh, der Cupra ist jetzt zu teuer, weil die Leute sagen, es ist ein kleiner Cupra, dann gebe ich halt auch das Geld aus, ist okay. Beim Polo erwarten alle, dass erstmal der Billige kommt. Das heißt, du hast diese Strategie und die kannst du bei Cupra halt einfacher fahren, von oben nach unten, und bei VW tun sie sich da halt schwerer.
Ja, ich weiß nicht. Also Fakt ist, VW ist auch teilweise selbst schuld, da, wo sie jetzt stehen. Ist so. Ja, teilweise.
Muss man teilweise.
Natürlich gibt es auch wirtschaftliche Bedingungen, wo man nicht selbst immer agieren kann, wofür man nicht selbst verantwortlich ist. Und am Ende ist der Kunde der König. Egal wie der Kunde sich entscheidet. Ja. Ich drücke denen die Daumen, dass es trotzdem was wird, weil der. Lass uns erstmal abwarten und fahren. Den Polo dürfen wir ja bald fahren.
Ja.
Ne? Und dann dürfen wir noch
Ein anderes Auto filmen.
Ne? Ich sag nur ID4, mehr sage ich nicht.
Mehr darfst du auch nicht.
Und ja, was soll ich sagen?
Es wird und bleibt spannend. Und ich hoffe wirklich, dass die es nicht sich mit dieser Strategie selber verbaut haben. Es wäre wirklich wünschenswert, muss man einfach so sagen.
Guck doch mal Hyundai. Nur mal als Beispiel. Wir haben den IONIQ 3 als Studie gezeigt, während der IAA.
Wir haben ihn nicht statisch gezeigt. Wir nicht.
Ja, genau. Gut, egal. Aber dann kam die Weltpremiere mit der statischen, komplett unfoliert, jetzt, kein Cover Drive.
Jetzt ist schon Fahrveranstaltung.
Und jetzt ist Fahrveranstaltung und dann ist Ende und dann steht er bei den Händlern.
Und wir haben noch, als auf der IAA gesagt wurde, der steht nächstes Jahr um die Zeit beim Händler, haben wir gedacht, das ist ja niemals möglich.
Doch. Jetzt ist es bald soweit. Ja. Also Kia mit dem EV2 genauso.
Mhm. War auch sehr schnell. Das schon
ging schnell und Studie dann mit ganz wenigen Schritten. Studie, Weltpremiere statisch, Fahrveranstaltung. Das sind die drei Schritte, die Zuschauer am meisten interessieren. So hältst du auch die Neugier immer ganz oben. Ne? Also kommentiert gerne, bitte Leute, was haltet ihr selbst von diesen Strategien? Also findet ihr, die Hersteller sollten das wie Kia und Hyundai machen? Also nur Studie, statisch, Fahrveranstaltung, Ende. Oder so wie Volkswagen, wir zeigen heute das Lenkrad, morgen zeigen wir die Sitze, dann zeigen wir das Dach, wie schön das aussieht. Dann dürft ihr den fahren, aber nichts zeigen.
Jetzt übertreibst du aber.
Nein, Coward Drive. Ja. Ich finde dieses Coward Drive, wer hat das erfunden,
Ich finde es super.
Nein, weißt du, Mann.
Warum? Doch, es hat den Grund, dass ja oft mit dem Start der Weltpremiere der Verkaufsstart ist. Das heißt, wenn du diesen ID Cross haben möchtest, musstest du ihn, als unsere Videos online kamen, direkt bestellen, weil sonst verschiebt sich deine Bestellzeit. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie dieses Auto ist, hast du eigentlich sonst nur einen statischen Eindruck. Das ist aber bei ganz vielen Autos so. Weltpremiere ist Bestellstart. Das heißt, du siehst ein Auto, kriegst es mitgeteilt und hast keine Ahnung, wie der fährt. Und
Jonas, gerade, bei einem Coward Drive hast du nur 2 Stunden mit dem Auto. Na,
trotzdem kriegst du ein Fahrgefühl davon. Trotzdem hast du ein Gefühl, wie ist der ausgelegt. Und für viele Leute reicht ja zu wissen, wie beim iX3, ist er härter oder ist er weicher. Bei vielen reicht es zu wissen, wie ist das neue Bremsdesign vom ID Cross. Und das sind alles Punkte, die musst du natürlich rüberbringen. Und die können wir besser rüberbringen und vor allem authentischer, als es halt ein Hersteller kann. Weil natürlich kann auf der Weltpremiere, wir kriegen ja immer so 30-seitige PR-Texte. Und dann steht irgendwo auch so ein Abschnitt von 2 A4-Seiten übers Fahrverhalten und Fahrwerk. Das liest sich natürlich ganz gut, aber das ist ja nichts, was wir reproduzieren können, wenn du nur im Studio stehst. Mhm. Und dann verstehe ich schon, dass man sagt, man macht so einen Covered Drive, um den Leuten schon mal einen ersten Sneak zu geben, wie fährt sich's. Also ich finde es nachvollziehbarer als du jetzt vielleicht an der Stelle, weil wenn du halt, ganz ehrlich, wie viele Leute haben mir geschrieben zum EX60, Jonas, wie fährt er? Kannst du nicht was sagen? Und da war das Embargo noch. Kannst du nicht bitte was sagen? Ich will den bestellen und du konntest den auch damals schon bestellen, aber ich weiß nicht, wie er fährt. Und dann habe ich gesagt, sorry, ich kann erst zu dem Datum. Und deswegen, es ist halt schwierig, aber ich kann es nachvollziehen, warum es die Hersteller machen. Du könntest dann natürlich argumentieren, mach den Bestellstart erst nach der Fahrveranstaltung. Aber zur Fahrveranstaltung ist halt ein Zane-produziertes Fahrzeug dort und zur Weltpremiere noch nicht.
Bin immer noch anderer Meinung.
Ja. Ist ja okay. Ist ja okay. Sind ja 2 verschiedene Ansätze. Ja. Kann man ja jetzt hier gern diskutieren.
Genau. Das nimmt aber, wie gesagt, du magst ja für dich recht haben, du hast ja auch teilweise Verständnis, also ich verstehe ja, was du meinst, aber das nimmt die Spannung, das nimmt die Erwartungshaltung, das verblasst einfach, das verpufft. Und dann, wenn wirklich alle jetzt kaufen sollen, dann haben die Leute auch kein Interesse mehr. Die wissen schon alles. Und dann kommen auch die...
Oder die haben schon bestellt.
Die haben schon bestellt, genau, oder keine Ahnung. Naja.
Du sagst das jetzt aus einer Content-Sicht, das guckt einfach keiner mehr, das ist unser
Problem. So ist es.
Ja, und das sieht man so auch.
Und das so. Nervt aber, dass die Stimmung kippt.
Ja, ja.
Das siehst du jetzt bei den ID-Modellen unheimlich, wie die Stimmung kippt. Auf einmal sagen die, guck
die Frage mal. Ist natürlich, kippt die Stimmung bei Leuten, die es wirklich hätten kaufen wollen und die haben jetzt keinen Bock mehr, oder kippt sie nur bei den Leuten, die sich darüber informieren
genau.
und weder davor noch danach genau. überlegt hatten.
Das also die Zulassungszahlen mal abwarten.
Ja, wie bei XPeng.
Wie bei XPeng, ne? Wie bei allen eigentlich, hier bei Volvo auch.
Ja.
Der Volvo EX60 ist momentan meiner Meinung nach das beste vollelektrische Modell bei Volvo. Momentan.
Ja, mit Abstand.
Mit Abstand.
Ja, vor allem, weil die Software funktioniert, weil er Spaß macht. Ja.
Größe passt, Verbrauch passt, Ladezeit passt. Passt einfach alles. Ja,
das stimmt wirklich.
Momentan, wer ein vollelektrisches Volvo haben will, der ist beim EX60 wirklich toll, toll bedient. Anhängelast passt, Frunk, Kofferraum. Hier, guck mal, Komfort.
Ja, super. Ist wirklich
mega. Cool. Echt toll Auto.
Tarek, in dem Sinne?
Ja.
War eine coole Folge, eine erste nach der Sommerpause.
Ein guter Einstieg, ne? Ein
sehr guter Einstieg.
Ja, Mann.
Ein sehr, sehr guter.
Belohnt uns mit, keine Ahnung, teilt es weiter, empfiehlt es Freundinnen, Kollegen, Familienmitglieder oder keine Ahnung.
Schreibt einfach in die Kommentare, ob es euch gefehlt hat oder ob es was ist, wo ihr sagt, ah, ne, hätten
wir nicht. Auf die beiden Fressen hätten wir eh verzichten können. Nein, das glaube ich nicht. Unsere Community ist ganz besonders.
Ja, ich finde auch, also Podcast geht auch einfach immer gut und funktioniert.
Ja, denke ich auch.
So. Also, vielen, vielen Dank euch. Wir hören uns nächste Woche.
Nächste Woche. Mal gucken, mit welchen Themen. Aber die Themen jetzt bis Weihnachten, da wird noch einiges kommen.
Da passiert einiges. In dem Sinne, danke euch. Ciao.